Das vierte Gespräch. Haben wir nicht alle einen Vater? Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum handeln wir denn treulos einer am anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern gemacht? Juda ist treulos geworden und Gräuel sind in Israel und in Jerusalem geschehen. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn, das er lieb hat, entheiligt und buhlt mit eines fremden Gottes Tochter. Der Herr wird dem Manne, der solches tut, sein ganzes Geschlecht mit Stumpf und Stiel ausrotten aus den Zelten Jakobs, auch den, der dem Herrn der Heerscharen Opfer darbringt. Und dies ist das Zweite, was ihr tut. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, weil er sich dem Opfer nicht mehr zuwendet, auch nichts mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr fragt, warum das? Darum, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du die Treue gebrochen hast, dass sie doch deine Gesellin und ein Weib deines Bundes ist. Und was verlangt der eine, Samen Gottes? Darum nehmt euch in Acht in eurem Geist, und keiner breche dem Weib seiner Jugend die Treue. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man mit Frevel sein Kleid bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Malachi 2, 10 bis 16. Dass Gott unser Vater ist, darum geht es. Auch durch dieses vierte Gespräch zittert der Ton des ganzen Buches, der gleich an seinem Eingang angeschlagen ist durch den Zuspruch: Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Haben wir denn nicht alle einen Vater? Es ist die Vermutung ausgesprochen worden, dass der Bote damit ein in den Reihen der Verzagten häufig geäußertes Schlagwort aufgreift. Denkbar wäre es ja schon, dass man mit diesem Satz eine gewisse Weitherzigkeit im Verkehr mit den umliegenden Heiden zu begründen versucht hätte. Die Berufung darauf, dass wir ja doch alle den gleichen Gott haben, ist oft genug eher ein Ausdruck der eigenen Glaubensschwäche als eine Bezeugung der Liebe zum Andersdenkenden. So könnte tatsächlich aus dem ferneren Verlauf des Gesprächs zu schließen, auch hier hinter der Berufung auf den einen Gott und Vater eben die eigene Ratlosigkeit, ja der trotzige Wille zum Sündigen sich verstecken. Wie dem auch sei, die Frage, die der Bote hier dem Verzagten zuruft, ist damit gestellt und gilt auch uns. Ja, die Frage nach dem einen Vater aller Menschen ist nicht eine Dutzendfrage. Es handelt sich hier um eine der wenigen an den fünf Fingern der Hand abzählbaren ganz großen Fragen aller Zeiten. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum handeln wir denn treulos einer am anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern gemacht? Vers 10. Das ist die Frage, die uns auch heute auf den Fingernägeln brennt, als Frage nach der Einheit des Menschengeschlechts, wie sie etwa der Amerikaner Wendell Willkie umschrieben hat, wenn er in einer seiner letzten Publikationen vor seinem Tod mitten im Krieg das Wort von der einen und unteilbaren Welt unter die grässlich entzweiten Völker gerufen hat. Es ist die Frage, die uns allen angesichts des gemeinschaftslosen Zustands der heutigen Menschen als Seufzer aus tiefstem Herzen schon aufgestiegen ist. Warum können wir uns nicht vertragen? Warum können Entzweite sich nicht finden? Warum soll die Welt buchstäblich in zwei Hälften zerspalten sein? Gehören wir denn nicht alle zusammen? Hat der liebe Gott die Welt in zwei Hälften geschaffen oder als ein ganzes Zusammengehöriges? Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Damit, dass der Bote die Frage stellt, bejaht er sie. Ja, die ganze Menschheit hat einen Gott und Vater, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erden ist. Dies Wort von dem einen Gott und Vater, dies ist es, das wir jetzt in allen hohen und niederen Schulen und in allen Kinderstuben buchstabieren müssten. Nicht nur die Israeliten, zu denen der Prophet hier redet, sondern durch die Vermittlung der Israeliten und dann über ihre Köpfe hinaus haben wir einen Vater, auch wir Christen. Groß ist der Herr über Israels Grenzen hinaus, Vers 15. Und nicht nur Juden und Christen, auch die Mohammedaner, auch die Buddhisten, auch die europäischen und amerikanischen Neuheiten, wir haben alle einen Vater. Wir wissen es nicht alle. Wir wissen es nicht alle gleich. Und wir wissen nicht alle, dass Gott unser Vater ist. Und erst recht wissen wir nicht alle, dass es durch Jesus Christus, den Sohn, ist, durch den wir alle einen Vater haben. Und viele in dieser Welt wissen wohl überhaupt nichts mehr oder noch nichts von Gott. Aber wir wissen es oder wissen es nicht oder wissen es nur halb, das ändert nichts an der Tatsache, dass wir alle einen Vater haben. Mag in der Gotteserkenntnis von uns Menschen aus gesehen viel Halbdunkel, viel Dämmerung und viel Stockdunkel sein und darum auch immer wieder viel Not, Torheit und verkehrtes Wesen, das ändert nichts daran, dass wir von Gott ausgeschaut, ganz abgesehen von unserem Zustand, alle einen Vater und Schöpfer Himmels und der Erde haben. Unsere Hautfarbe ist nicht gleich, wir tragen verschiedenes Blut in unseren Adern, die Erde erdröhnt von Sprachen mancherlei, wir gehören jeder zu einer anderen Nation und Völkergruppe und innerhalb ein und desselben Volkes gehören wir erst noch einer mittleren, einer höheren oder unteren Schicht an, aber durch all diese schuldhaften und schicksalshaften Verschiedenheiten und Mannigfaltigkeiten hindurch tragen wir alle ein und dasselbe Menschenantlitz, denn es ist ein Gott, der uns erschuf, wir haben alle einen Vater. Wir aber, die wir den einen Vater gar durch den Sohn kennen, lieben und respektieren dürfen, wir Christen, haben Gelegenheit, diesen Glauben zu verleugnen, wie sie keinem Heidenmenschen gegeben ist. Wenn der Christenmensch die Einheit des Vaters verleugnet, dann geschieht das wider besseres Wissen. Weil wir die Einheit des Vaters schuldhaft verleugnen, darum sind innerhalb der Christenheit vielleicht die unübersteigbarsten Scheidewände aufgerichtet, die zwischen römisch und östlich orthodox, zwischen römisch und evangelisch. Da sitzt der Spaltpilz drin, der Spaltpilz unserer besonderen christlichen Schuld. Ja, mitten in ein und derselben Kirchgemeinde gibt es die Richtungen, die einander fremder sein können als die Heiden. So verleugnen gerade wir den Glauben an den einen Vater. Darum wird uns das Wort des Boten zur Anklage. Es straft uns, wird uns zur Not, und das ist gut. Das Heimweh nach der einen Herde unter dem einen Hirten soll uns bis zum letzten Atemzug nicht mehr verlassen. Und wenn das Schreckliche wieder geschehen sollte, dass ein Volk sich wieder das andere erhebt und ein Königreich gegen das andere, dass Völker sich wie wild gewordene Tierhorden übereinander werfen, ja, wenn es geschehen soll, dass auch unser Volk mit Krieg überzogen und ein Schauplatz fremder Heere wird, dann soll es in diesem Volk eine Gemeinde geben, die durch alle Schrecken und Schranken hindurch das Bekenntnis zu dem einen Gott und Vater aufrecht erhält. Diejenigen, die es überblicken können, sagen, das sei beispielsweise eine Art Fortschritt gewesen zwischen dem Verhalten der Christenheit im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, dass in diesem Zweiten, obschon er unvergleichlich schrecklicher war als der Erste, hüben und drüben unter den Christen ein deutlicher, ausgeprägter Glaube an den einen Gott und Vater gelebt habe. Sollten aber einmal die Menschen in einem Anfall von Besinnungslosigkeit so weit kommen, dass eine Erdhälfte sich über die andere stürzt, dann wird es sich erweisen müssen, ob innerhalb der Völker und Nationen eine Gemeinde lebt, die an den einen Vater aller glaubt. Dieser Glaube an die eine unteilbare Welt mag eine schöne Idee genannt werden. Es ist aber mehr als nur eine Idee. Es handelt sich hier um Tatsache, um Wirklichkeit. Nun ist freilich der Ort, der diese Einheit der Erde garantiert, zunächst nicht auf der Erde selber zu suchen. Dieser Ort ist der Himmel. Im Himmel ist die Garantie der Einheit des Menschengeschlechts. Weil Gott der Schöpfer aller ist, weil Jesus Christus der eine Erlöser ist, weil er sitzt zur Rechten des Vaters und uns vertritt und weil er seine Botschafter unter alle Völker sendet und seine Gesandtschaften in allen Nationen aufgerichtet hat und schließlich weil Christus wiederkommt als Herr der Welt und alle Völker vor ihm versammelt werden, darum ist die Welt eine Einheit, darum ist sie tatsächlich die eine und unteilbare Welt und wenn wir sie in Stücke sprengten. Dass wir alle einen Vater haben, das zeigt uns nun der Bote noch etwas konkreter, gleichsam handgreiflicher. Er weiß sich damit einig mit allen übrigen Propheten des Alten Testamentes. So verheerend der Spaltpilz der Sünde am Werk ist unter uns Menschen und uns zerklüftet und zerreißt, so deutlich zeigt uns die ganze Heilige Schrift einen Gott und Vater, der zusammenhält und verbindet. Wir stehen damit vor dem Wunder aller Wunder. Unserem Zerreißen stellt Gott sein Verknüpfen entgegen. Der Bote redet hier am Eingang des Gesprächs vom Bund mit unseren Vätern gemacht. Gott ist nicht nur bei Malachi, sondern im ganzen Alten und Neuen Testament der Gott des Bundes, der Bundesgott. Durchs ganze Alte Testament hindurch beobachten wir ein geheimnisvoll mühsames Binden und Knüpfen. Der Bund mit Adam und Eva, der Bund mit Kain, der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, der Bund mit Mose, der Bund mit David. Alle diese Teilbündnisse sind in Wirklichkeit nicht Teilbünde, sondern ein einziger Bund, der auf den einen hinweist, der offenbar geworden ist als Herr und Haupt des neuen Bundes. Wenn uns Menschen einen Schuhbändel zerreißt, dann knüpfen wir ihn. Und wenn er uns zweimal, dreimal, vielleicht viermal zerreißt, knüpfen wir ihn noch. Aber schließlich wird er doch zu kurz und wir sind gezwungen, ihn wegzuwerfen. Gottes Band ist nicht nur einmal und nicht nur viermal zerrissen, ungezählte Male haben wir Menschen es gebrochen und unzählige Male hat Gott es geknüpft. Und dieses Band ist bis zur Stunde nicht zu kurz geworden und Gott hat es nicht weggeworfen. Und schließlich hat er es ein letztes Mal geknüpft, ein für allemal, und unwiderruflich ist jetzt der ewige Bundesbrief versiegelt in Jesus Christus. Darum haben wir alle einen Vater durch den Sohn, reiße, was reißen will, Gottes Bund reißt nicht. Ja, es liegt Gott so daran, dass wir ihn als Gott des Bundes kennen, dass er durchs ganze Alte Testament hindurch seinen Bund mit uns armen Menschen, einen Treubund, geradezu einen Ehebund nennt. Er nennt sich den Eheherrn Israels und Israel sein anvertrautes, nun eben sein ungetreues Eheweib. Es ist so ungetreu, dass er zeitweise sie züchtigen muss, aber wenn er sie auch eine kleine Weile verstieß, hat er sie doch angenommen in ewigem Erbarmen. Diese Schau aber, Gott der Eheherr und seine Gemeinde als Ehefrau, geht ins Neue Testament hinein, bis dorthin, wo Christus von sich als vom Bräutigam redet und von seiner Gemeinde als von der Braut. Der Bräutigam ist treu, er ist buchstäblich treu bis in den Tod. Am Kreuz ist der Treubund Gottes mit uns armen Menschen unter der Zerreißprobe gewesen und hier hat er standgehalten. Das ist gemeint, wenn wir sagten, dass wir den Vater durch den Sohn kennen. In Jesus Christus haben wir alle einen Vater. Und wenn die Welt durch unsere verkehrte und ehebrecherische Art in Atome zertrümmert wird, es bleibt dabei, Christus hat am Kreuz den Bund besiegelt. Auf dem Hintergrund dieses Botenwortes vom Bund gilt es, all das zu wägen und zu werten, was der Prophet nun noch weiter mit den Verzagten zu bereinigen hat. Es fällt auf, dass, nachdem er die großen Linien der Gemeinde, der Völker und der Welt aufgezeigt hat, dass er nun den Zeigefinger auf einen einzelnen Punkt hält. Nachdem er uns durch die weiten Räume der Gemeinde, der Völker und der Zeiten geführt hat, nimmt er uns nun gleichsam bei der Hand und zieht uns hinein in den kleinen Raum des Hauses, der Familie, der Ehe. Dieser Sprung aus dem großen Raum in den kleinen Raum der Wohnstube ist begründet und ist für ihn gar kein Sprung, denn wenn im Haus beginnt, was leuchten soll im Vaterland, dann ist es so, dass auch all das, was im Vaterland nicht leuchtet, was das Vaterland verdunkelt und bedroht, im Haus beginnt. Die Zerrissenheit der beiden Erdhälften hat ihren Ursprung in der Zerrissenheit der beiden Ehehälften. Der Bruch zwischen den Völkern ist die Summe der Verkehrtheiten unseres ehebrecherischen Geschlechts. Die Feindschaft in der Welt ist die Zusammenballung der Feindschaft in den Häusern, Familien, Ehen. Darum hält der Prophet nun seinen Zeigefinger auf die Zustände im damaligen Eheleben. Die Situation zur Zeit des Propheten und zur Zeit, da dieses Gespräch stattfindet, ist in Israel kurz gesagt so: Die Verzagten sind ja schon auch bekümmert über den Zerfall der Gemeinde, über die Verlotterung des Gottesdienstes und über die Liederlichkeit der Priester. Und sie möchten ja wohl auch Buße tun, mit der frommen Absicht, dadurch eine Besserung zu erzielen. Darum bedecken sie, wie ihnen der Bote vorhält, den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, weil er sich dem Opfer nicht mehr zuwendet, auch nichts mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Und ihr fragt, warum das? Vers 13, 14. Sie können es nicht begreifen, das gehört ja eben zum Wesen ihrer Verzagtheit, warum Gott sie so ganz und gar verlassen hat, ihre Gebete nicht mehr beachtet und ihre Opfergabe nicht mehr ansieht. Warum das? So lautet die alte, gleichsam die klassische Frage der Verzagten aller Zeiten. Gott gibt durch seinen Boten die bündig harte, aber klare und heilsame Antwort: Darum. Wenn die Verzagtheit meint, solches geschehe grundlos und Gott züchtige seine Gemeinde ohne Ursache, dann antwortet Gottes Bote: Darum. Und jetzt wird der Bote ganz deutlich: Der Ursachen sind zwei. Erstens, Juda ist treulos geworden und Gräuel sind in Juda und in Jerusalem geschehen. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn, das er lieb hat, entheiligt und buhlt mit eines fremden Gottes Tochter. Vers 11. Die Gemeinde hat hart zu kämpfen mit den Nöten, die eine Folge der babylonischen Fremdlingsherrschaft sind. Sie ist arm, überaltert und dezimiert. Es ist hier wie nach solchen Heimsuchungen oft das Verhältnis zwischen der Zahl der Männer und der Frauen gestört. Und nun gibt es Männer zur Zeit des Propheten und sie müssen zahlreich sein, die sich Frauen aus der Umgebung holen, heidnische Frauen. Dieses Vorgehen ist umso belastender, da die Zahl der Männer in solchen Zeiten eher kleiner ist, so dass sie nicht angewiesen sind auf fremde Mischheirat. So buhlt denn Juda mit eines fremden Gottes Tochter. In Jerusalem ist der Gräuel des Heidentums eingezogen und das Heiligtum des Herrn wird entheiligt. Aber der Schaden ist noch tiefer und das ist nun der zweite Grund, auf den der Bote seinen Finger legt. Die heidnischen Frauen sind wohlhabender. Sie bringen wertvolle Beziehungen mit. Und für manch einen sind sie ganz ordinär jünger und schöner. So kommt es, dass nicht nur fremde Töchter heimgeholt werden, sondern israelitische Ehefrauen und Familienmütter müssen weichen, weil eines fremden Gottes Tochter dem Eheherrn besser gefallen hat. Man redet vielleicht von Blutauffrischung. Jeder findet Dutzende von Gründen, wenn ihm seine Frau zu alt geworden ist und er lieber eine jüngere hätte. Es liegt also nicht nur Mischehe vor, sondern Ehebruch und Ehescheidung. Zu dieser Doppelsünde schweigen die Pfaffen, aber der Bote hat einen Auftrag und es steht nicht in seinem Belieben oder Ermessen, ob er ihn ausrichten will. Keiner breche dem Weib seiner Jugend die Treue. Hat er die guten Tage mit ihr gehabt, dann habe er auch die anderen. Darum, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du die Treue gebrochen hast, darum, weil es hier nicht stimmt im Volk und weil die Priester zur Mischehe mit Heidinnen, zu Ehebruch und Ehescheidung schweigen, darum ist der Altar so leer gebrannt und darum sind alle Quellen der Erneuerung verstopft. Und darum nützt alles Seufzen und Weinen und alles Rutschen auf den Knien nichts, wenn nicht da die Umkehr beginnt, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Vers 16. Aber der Schaden ist noch einmal tiefer. Der Bote sieht in diesem ehelichen Verhalten gleichsam einen doppelten Treubruch. Er sieht den Ehebund ganz nah bei jenem anderen Bund, von dem bei Beginn dieses Gesprächs die Rede war. Vers 10. Wer dem Eheweib die Treue bricht, hat sie einem Menschen gebrochen. Der Bote aber fährt weiter und stellt fest, dass er die Treue auch Gott gebrochen hat. Er nennt die Frau deine Gesellin und das Weib deines Bundes. Vers 14. Damit aber stehen wir vor einem großen Geheimnis. So wie Gott sein Verhältnis zu seiner Gemeinde, seinen ewigen Bund, eine Ehe nennt, so nennt der Bote jetzt hier umgekehrt, von der Ehe aus gesehen, das Verhältnis zwischen Mann und Weib, also die Ehe, einen Bund. Man muss das ganze Gewicht dieses Wortes ermessen, zumal es in diesem Zusammenhang mit dem ewigen Bund Gottes genannt wird, wie das hier in diesem vierten Gespräch so deutlich der Fall ist. Das genau gleiche Wort Berit, das der Bote am Eingang des Gesprächs für die Bezeichnung des ewigen Gottesbundes anwendet, braucht er jetzt gegen Schluss des gleichen Gespräches für das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau. Dieser Bund ist eben nicht nur ein Vertrag, den man lösen oder schließen kann, nicht nur ein Bündnis zwischen zwei Menschen, die sich die Hände reichen, sondern ein Bund, den Gott geschaffen hat und anbietet, in diesem Sinn ein ewiger Bund. Sie ist doch deine Gesellin und das Weib deines Bundes. Das heißt nichts weniger, als dass die Ehe unscheidbar ist. Sie ist wie ein Reißverschluss, der nach oben sich schließt und dessen Schiebergriff einmal oben uns Menschen zu hoch hängt. Darum, ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr. Darum, weil eine Ehescheidung den Bund antastet. So wahr der Bund Gottes mit uns Menschen trotz unserer Untreue unscheidbar ist, so wahr ist es auch der Ehebund zwischen zwei gläubigen Menschen. Die Ehe ist ein Bund. In der gleichen Richtung spricht Christus, wenn er sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer anfänglich einen Mann und ein Weib erschaffen hat? Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Matthäus 19, 6 und 7. Und wenn dann auch gleich nachher das Wort vom Scheidebrief steht, den Mose zugelassen hat, so ist doch die Absicht Christi klar ausgesprochen durch die Bemerkung, vom Anbeginn aber ist's nicht so gewesen. Matthäus 19, 8. Es ist der gleiche Gott, der bei Maleachi die Ehescheidung hasst und der durch Christus spricht, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und noch einmal auf der gleichen Linie liegt, was Paulus den Ephesern schreibt im 5. Kapitel, wo Paulus, wie in diesem Kapitel, vom Verhältnis zwischen Mann und Frau spricht, da redet er nicht nur von einem naturhaften Vorgang oder von einem Rechtsbegriff, sondern von einem Geheimnis. Paulus sagt hier von der Ehe, das Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und seine Gemeinde. Und nun noch eine Erwägung mehr seelsorgerlicher Art. Wie kommt es nur, dass der Bote von allen menschlichen Gemeinschaftsmöglichkeiten, Volksgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft, Nachbarschaft, Kameradschaft, einzig und ausgerechnet die Ehegemeinschaft herausgreift und diese Ehegemeinschaft in jene fast untragbare und fast unheimliche Nähe des ewigen Gottesbundes rückt. Warum tut er das mit der Ehe? Einmal ist ja nicht er, der das tut, sondern Gott. Man lese die allerersten Blätter der Bibel darauf hindurch. Dann aber kann uns folgende Überlegung einiges, wenn auch nicht erklären, so doch hilfreich sein. Je weiter wir Menschen auseinander wohnen, umso weniger Möglichkeit hat die Sünde, ihre scheidende Wirkung auszuüben. Umgekehrt, je näher wir Menschen einander kommen, umso mehr Sprengwirkung bekommt die Sünde. Ja, die Sprengwirkung der Sünde nimmt zu im Verhältnis zu unserer menschlichen Annäherung. Die Ehe aber ist von allen Möglichkeiten des menschlichen Naheseins der Nächstenschaft die erste und nächste. Im engen Raum stoßen sich die Dinge. Weil wir in der Ehe einander die Nächsten, die Allernächsten sind, darum hat hier die Sünde ihre maximale Sprengwirkung. Darum ist die Ehe in besonderer Weise der Ort der Scheidung und der Versündigung und wohl auch in besonderer Weise ein Ort des Todes. Über Vaterschaft und Mutterschaft schwebt von Anfang an der Schatten der Sterblichkeit und des Todes. Es ist daher ein Wundes, ein verletztes Gebiet, das wir anrühren, so oft wir von der Ehe sprechen. Es ist ein Lazarett, das wir damit betreten. Es ist eine Wallstatt voll Verwundeter und Leidender. Ja, es ist nicht irgendeine Wallstatt neben anderen. Die Ehe ist, wenn auch der verborgenste, so doch der blutigste Kriegsschauplatz des Menschengeschlechtes. Und nun haben wir gehört, dass Gott gerade diesem Orte der Verwundung, diesem blutigen und unglückseligen Ort, nicht nur Beachtung schenkt, sondern dass er ihn ausgezeichneter und besonderer Sorge und Pflege würdigt. Ja, wir können hier, ohne Gefahr zu laufen, nach einer abgegriffenen Münze zu greifen, mit Fug und Recht sagen, wo die Not am größten ist, da ist der Helfer am nächsten. Darum redet der Bote von der Ehe als vom Bund, Darum spricht Paulus von der Ehe als vom Geheimnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Darum betritt Christus nun gleichsam diese Wallstatt als der Herr und als der Heiland der Ehe. So wie er das Haupt der Gemeinde ist, so ist er über dem Manne das Haupt der Familie. Weil die Ehe in besonderer Weise ein Meer von Blut und Tränen ist, darum ist hier der Arzt und Samariter in besonderer Weise zugegen, als der Herr auch über die Ehenot. Höre es doch jeder, der um diese Not weiß, und wer wüsste nicht darum? Wer kann hier anderswo stehen als in der Vergebung und von anderswoher leben wollen, es sei denn von Ostern her? Ihr in der Ehe Begrabenen, ihr Gefangenen in der Ehe, ihr an der Ehe Zerbrochenen, ihr in der Ehe Gefallenen und ihr, die ihr noch dadurch wund seid an der Ehe, dass sie euch verschlossen blieb, und vor allem ihr Geschiedene, die ihr nicht nur wie Amputierte, sondern wie lebendig Halbierte weiterleben müsst, hört es doch, Christus ist in besonderer Weise der Herr und Arzt der Ehe. Das Geheimnis ist groß. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum handeln wir denn treulos einer am anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern gemacht? Haben wir nicht alle einen Vater auf beiden Erdhälften und in beiden Ehehälften? Einen Vater in dem einen Sohn?